Was war dein erster Computer?
Mein erster Computer war ein C64. Den habe ich bekommen, da war ich ungefähr 6. Das war Anfang der 90er, da war das noch relativ unüblich, dass man überhaupt Computer hatte. Und da haben meine Eltern mir damals einen Computer geschenkt zum Geburtstag. Und ich glaube, es gibt wenig Geschenke, die mich nachhaltig so beeinflusst haben wie das.
Sehr schön. Welche App ist bei dir am häufigsten in Gebrauch?
Wahrscheinlich Slack. Das ist die Kommunikationsplattform, die wir benutzen, intern mit Kunden und so weiter. Und da spielt sich eigentlich ein großer Teil meiner beruflichen Arbeit zumindest ab.
Welche technologische Superkraft wünschst du dir?
Mehr Technologie einsetzen zu können, wahrscheinlich mehr Zeit zu haben, um Technologie einzusetzen und mehr Sachen ausprobieren zu können, weniger Restriktionen zu haben. Ich glaube, diese Kraft hätte, glaube ich, fast jeder gerne, der in der Branche arbeitet. Mhm. Ich glaube, es ist nicht eine Sache, sondern eher Zeit zu haben, sich mit Technik auseinanderzusetzen. Das ist ein echter Luxus.
Mhm. Wer ist aus deiner Sicht der wichtigste Tech-Mensch derzeit?
Sam Altman ist sicherlich ein wichtiger Player im Moment, der ja sehr stark bei OpenAI mitarbeitet. Und ich glaube, ist einer der wichtigsten in der Branche im Moment, der auch ganz wesentliche Entscheidungen auch im KI-Bereich trifft.
Mhm. Woran denkst du zuerst beim Thema Digitalisierung? Ganz knapp.
Bei Digitalisierung denke ich weniger daran, dass man analoge Prozesse in Computer eintippt, sondern eher, dass man Technik nutzt, um Dinge nachhaltig zu ändern, nachhaltig zu transformieren und das dann unter der Synthese von Technik und Menschen tut. Und ich glaube, Digitalisierung wird sehr oft falsch verstanden als einfach Umsetzung von Papier auf Computer und nicht auf, dass man das, was man tut, auch einmal gründlich überdenken muss.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV-Tech-Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Und die Stimme, die wir gerade gehört haben, gehört zu Dr., so viel Zeit muss sein, Arne Peine. Hallo Arne, schön, dass du da bist und mir hat deine Antwort zur Digitalisierung sehr gut gefallen.
Hallo. Danke, schön, dass ich da sein darf.
Hallo, hallo.
Mal zu uns gekommen, vom fernen Aachen ins noch fernere Köln, je nachdem, wie man es so sieht. Ich stelle dich einmal noch kurz vor, du hast Humanmedizin studiert und zwar auch in Aachen, hast da auch promoviert, Assistenzarzt gewesen für operative Intensivmedizin und Intermediate Care, auch an der RWTH Aachen, Master of Health Business Administration an der Friedrich-Alexander-Uni in Erlangen-Nürnberg, hast also Aachen auch mal verlassen, und Forschungsschwerpunkt Data Science, künstliche Intelligenz in der Intensivmedizin, Telemedizin. Und das bringt uns dazu, dass du vom Arzt auch immer mehr deine Leidenschaft aus der Kindheit, das Techie-Sein, verbunden hast und jetzt eben Co-Gründer und CTO bei Clinomic bist.
Ganz genau.
Ja, aber trotzdem die eine Frage. Wenn ich jetzt hier einen Herzinfarkt kriege, kannst du mich retten?
Also das sollte ich hinkriegen. Ich glaube, ich kriege das nicht ganz alleine hin, weil ich bin ja jetzt nun hier nur mit meinem Handy. Aber ich sag mal so, ich habe ja viele Jahre auch gearbeitet. Ich komme ja eigentlich aus dem Rettungsdienst früher und dann später habe ich auch dann einige Jahre wirklich klinische Ausbildung gehabt. Also ich vermute, dass ich dann zumindest gut Erste Hilfe leisten kann.
Bist du auch sozusagen mit einem Auto so richtig draußen im Rettungsdienst?
Genau, das habe ich früher gemacht.
So wie Bergdoktor, was anderes. Wie heißt denn die andere Serie?
Wo der Medikopter 117. Nee, das habe ich nicht gemacht. Das war
kein
in Dortmund.
Helikopter.
Nee, kein Helikopter. Ich habe, wie gesagt, meine klinische Ausbildung vorwiegend in der Intensivmedizin gemacht, Anästhesiologie, also Narkosemedizin und dann natürlich auch irgendwann die Intensivstation gesehen und habe dort viele Jahre dann auf der Intensivstation gearbeitet. Und dann habe ich irgendwann das Unternehmen gegründet mit zwei Kollegen zusammen.
Respekt, ich habe ja Angst vor Nadeln. Aber das nur nebenbei.
Ja, also angenehm finde ich es auch nicht, aber ich glaube, es ist eher was anderes, muss man sich dann irgendwann gewöhnen.
Ach, was ein schöner Defibrillator ist, dann mache ich dir ein paar Stromschläge.
Ja, das ist ja wenigstens nicht so spitz, das Ding, das geht schon.
Ja, genau.
Ja, dann ist aber natürlich die Frage, du hast quasi Leben gerettet sozusagen. Wo kam dann der Drang her, das Unternehmertum ins Unternehmertum zu wechseln? Oder was war so der Gedanke dahinter? Hast du so viele Probleme auf der Arbeit gesehen, dass dann eine Lösung her musste?
Ja, tatsächlich. Also wir haben unsere Zeit eigentlich gar nicht damit verbracht, wofür wir ausgebildet worden sind. Wir sind ja Ärzte geworden, um am Patienten zu arbeiten, um mit Kolleginnen und Kollegen zu arbeiten, um Medizin zu machen. Und unsere Realität war eigentlich ganz anders. Wir haben die Zeit damit verbracht, Daten von einem Monitor in den anderen Monitor zu schreiben. Wir haben Interpretationen von Tausenden, Hunderttausenden Datenreihen gemacht, also Sachen, was wir eigentlich gar nicht gelernt hatten. Ja, also wir sind ja nicht Computerexperten geworden, sondern Ärzte, und wir haben eben halt immer weniger Zeit eigentlich mit dem Patienten verbracht. Und mittlerweile ist es so, dass wir rund 50% der Arbeitszeit vorm Computer verbringen und nicht mehr am Patientenbett. Und das war etwas, wo wir gesagt haben, das kann so nicht weitergehen, so können wir das nicht dauerhaft betreiben. Und die herkömmlichen Software- und Hardwarelösungen, die auf der Station verfügbar waren, die haben das einfach nicht hergegeben. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wenn wir das machen wollen, dann müssen wir es einmal richtig machen. Und deswegen haben wir das Unternehmen gegründet 2019, und seitdem machen wir das hier in Aachen, also gar nicht so weit von hier, mit ungefähr 70 Leuten. Und verkaufen unsere Produkte in ganz Europa.
Ja, so Arztsäen und so gibt es ja zuhauf im Fernsehen. Da sieht man das ja immer schön auf Intensivstationen, wie die Leute da rumliegen und drumherum mehr Computer als alles andere, 15 Maschinen oder so, die da piepen. Sind das so unterschiedliche Systeme, dass die nicht miteinander reden?
Ja,
kommen
komplett.
Die von verschiedenen Herstellern,
genau,
und so weiter?
Genau, das ist einer der größten Probleme. Wir haben immer mehr Geräte. Wir reden heute von teilweise bis zu 20 Systemen, die, also unterschiedliche Hersteller, unterschiedliche Generationen auch von Geräten, die zum Teil gar nicht miteinander sprechen, deren Daten auch zum größten Teil gar nicht zusammenfließen, sondern die einfach autonom voneinander bestehen. Und 50%, eine ganz neue Zahl der Intensivstationen, die arbeiten auf Papier. Das heißt also, man bekommt als, ich sag mal, junge Krankenpflegerinnen, Krankenpfleger, wenn man auf die Station kommt, dann irgendwie 4 bunte Stifte. Und dann sagt man, die nächsten 30 Jahre, dein Job ist, diese Zahlen, die da oben stehen, auf ein Blatt Papier zu schreiben. Und das ist natürlich eine Sache, das kann man heute keinem mehr erklären. Ja? Und Pflegemangel ist eine der größten Themen, die wir haben in der Medizin, auch in der Intensivmedizin. Und da ist es einfach das falsche Signal zu sagen, wir nutzen deine Arbeitskraft, um eine Digitalisierungslücke zu füllen. Ja? Wir haben gesagt, wir müssen das ändern. Wir brauchen ein System, das wir wirklich gerne haben wollen, das wir wirklich gerne benutzen wollen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, dann machen wir es einmal neu.
Ging das wahrscheinlich so, wir malen uns das ja immer so schön aus, wie das so in der Welt in Deutschland funktioniert. Der Pfleger hat die Daten abgeschrieben, hat sie auf Papier getragen, dann ist er ins Büro gegangen, hat es da eine Excel-Tabelle eingetragen? Um dann mit der Art später
ähnlich,
was mit anfangen?
Also es ist nicht ungewöhnlich, sagen wir mal, dass man als junger Assistenzarzt die Briefe, die vom Patienten kommen, per Fax bekommt. Ja? Und dann ist dein Job, das Fax zu nehmen, und das hat ja jemand schon mal in einen Computer reingeschrieben. Das wurde dann ausgedruckt, gefaxt. Wir haben das Fax bekommen, dann haben wir das Fax in ein anderes System eingegeben. Ja? Und das ist halt auf der einen Seite natürlich ganz lustig, wenn man das Leuten erzählt, aber andererseits ist das auch ein echtes Problem, weil wir haben ja eben halt auch, das ist super fehleranfällig, wir haben immer weniger Zeit, die wir eigentlich mit unserer eigentlichen Patientenversorgung verbringen. Und deswegen ist das nicht ein Luxusproblem, was wir angehen, sondern ein tatsächliches Versorgungsproblem. Das ist das, was uns auch motiviert und was uns alle in der Firma auch antreibt.
Und dann erklär mal genau, was ihr dann erfunden habt, sozusagen.
Ja, genau. Wir haben, das ist das, was ich gerade gesagt habe. Wir haben eben nicht ein System erfunden, wo man Zahlen von jetzt von dem einen ins andere System schreibt oder so, sondern wir haben ein System entwickelt. Das System heißt Mona und ist ein intelligentes Assistenz- und Telemedizinsystem für die Intensivstation. Das bedeutet ganz konkret, die ganzen Geräte, die dort am Patientenbett sind, und das können sehr viele sein, es gibt auch ganz viele IT-Systeme und so weiter, die werden zentralisiert zusammengefasst, aggregiert in einer gemeinsamen Datenbank gespeichert und damit auch für alle anderen IT-Systeme zugreifbar gemacht. Und dann benutzen wir das Mona-System sozusagen als Zugangstor zu diesen Daten am Patientenbett. Das heißt, die Ärztinnen und Ärzte, die Krankenpfleger und Krankenpfleger können dort dann direkt mit den Daten interagieren, können diese aufbereiten, können sich die anschauen und können eben halt auch zum Beispiel KI-Funktionalitäten benutzen, aber vor allen Dingen auch, und das ist dann am Ende ein ganz menschlicher Faktor, diese Daten auch zum Beispiel im Rahmen von Telemedizin benutzen. Das heißt, wir geben dann auch telemedizinische Hilfestellung oder telemedizinische Konsultation auf Basis dieser Daten. Und solche Dinge wie Telemedizin sind nur möglich, wenn wir am Ende auch diese Daten zur Verfügung haben. Mhm. Und diese Systeme werden in Deutschland hergestellt und dann von uns in ganz Europa verkauft.
Wir hatten ja letztens hier auch einen Klinikchef von den Waldkliniken Eisenberg. Der hat das ja auch quasi berichtet, dass er ein System aufgesetzt hat, was nicht all das verändert, was schon da ist an System, sondern also ein Tool eigentlich, was das übersetzt hat, dass die Krankenschwester sich nicht mit dem Softwaresystem A, B und C rumschlagen muss, sondern sie kriegt das übersetzt auf ihr Plateau. Ihr seid wahrscheinlich auch so eine Art Bridge zwischen den verschiedenen Herstellersystemen.
Genau. Und das Ziel der Digitalisierung muss eigentlich sein, nicht mehr Computerzeit zu haben, sondern weniger Computerzeit. Und das ist auch unser Ziel. Wir wollen wieder zurück ans Patientenbett. Dazu gehört, dass wir die ganzen Brücken, die wir mal eingerissen haben, alle wieder aufbauen. Und dass wir dann eine gemeinsame Plattform finden. Und dann geht es auch dann Richtung Zukunftsfähigkeit. Wir müssen natürlich auch schauen, dass System wie Mona ist natürlich nicht alleine im Krankenhaus, sondern wir haben ja Synchronisation mit anderen Dingen, mit Leistungserbringern, mit einer Normalstation, mit dem OP und so weiter. Und wir sind davon überzeugt, dass eben halt in der Offenheit, in der Interoperabilität der Daten auch die Zukunft in der Patientenversorgung liegt.
Wie schwierig war das, sowas dann aufzusetzen? Weil unterschiedliche Sprachen, die dann die verschiedenen Systeme sprechen, je nachdem, wie offen dann die anderen Hersteller so sind.
Das ist immer noch eine große Herausforderung. Also das ist unterschiedlich gut funktioniert das. Mhm. Aber das ist halt unser Kerngeschäft auch, diese Integration, diese Interoperabilität. Das ist das magische Wort, das alle in der Branche beschäftigt. Und das ist etwas, woran wir eigentlich konstant jeden Tag arbeiten. Und es geht mit den einen gut und mit den anderen weniger gut. Mhm. Aber ich glaube, jeder Hersteller, zumindest in den Märkten, in denen wir unterwegs sind, hat verstanden, dass das ein wichtiges Thema ist.
Hier ist erstmal, dass Interoperabilität wirklich im Wortsinn verstanden werden kann.
Ja, genau. Zusammenarbeit, ja.
Also ich meine auch Operation, aber egal.
Genau, auch das, ja.
Ja, aber gibt es denn, mal so gefragt, Geräte am Intensivbett, die keine Datenanbindung haben?
Ja, also na klar.
Entweder ein Stecker hinten dran oder
ganz viele, die fast alle. Echt? Ja, also natürlich. Also es gibt ganz, ganz viele Medizingeräte, die einfach nur so ihre Daten quasi in die Luft senden.
Wie ein Stromzähler, den ich ja abfotografieren müsste, wenn ich ihn digitalisieren wollte. Also
ganz genau, ja. Und das ist absolute Realität, dass diese Systeme, sehr häufig haben die Vorrichtung, das zu tun, aber es fehlt am Ende auch die Möglichkeit, dass diese ganzen Daten zusammengefasst werden. Mhm. Und da haben die die gesamte Branche jetzt sehr, sehr viel aufzuholen, weil ich meine, wir reden hier nicht von wenig Daten. Also ich bringe immer gern das Beispiel, wir reden von 1000 Datenpunkten pro Patient pro Stunde. Und als Arzt habe ich 14 Patienten, das heißt also 14.000 Punkte. Mhm. So, wenn ich jetzt ein Auto hätte und das Auto zeigt mir 14.000 Punkte pro Stunde an, dann kannst du nicht mehr Auto fahren. Also zumindest, wenn du damit irgendwas machen sollst. Und genau das ist der Punkt. Es ist nicht nur ein Problem der Zeit, sondern es ist auch ein Problem der Fehleranfälligkeit. Und wenn wir heute ein Wachstum haben von, sag ich mal, 30% Daten pro Jahr, wo soll das hinführen? Mhm. Und deswegen ist dieses Problem kein Luxusproblem von einem, der gesagt hat, jetzt ich möchte jetzt noch einen schöneren Graphen haben, sondern das ist ein echtes Problem, das wir lösen müssen.
Oh Mann. Deswegen sprachst du auch vermute ich, dass nicht nur das Übersetzen wichtig ist, die Daten zu sammeln, sondern eigentlich damit auch zu liefern, damit schnell was anfangen zu können. Also eine Vorauswahl schon zu tätigen oder auch schon eine Analyse zu bieten.
Genau. Aber dafür ist die Voraussetzung erstmal, dass die Daten da sind. Mhm. Ja. Und dann haben wir die Möglichkeit, algorithmische Verfahren zu benutzen. Wir haben mathematische Verfahren, aber auch teilweise ganz einfache Sachen, einfach eine Visualisierung zu haben. Mhm. Also alle sprechen immer von KI, das ist auch ein ganz wichtiges Thema für uns. Aber noch wichtiger ist, dass die Daten erstmal da sind und dass ich die erstmal konsistent vor Ort vorhalte. Und dass die auch an jedem anderen Ort im Krankenhaus zum Beispiel da sind.
Ja. Aber das heißt, dann geht es echt erstmal um die Daten von diesem einen Patienten. Und dann ist dann vielleicht mal der nächste Schritt, du hast eben auch KI gesagt, dass man vielleicht vergleichbar, keine Ahnung, man hat noch einen Datensatz von möglichst vielen anderen und kann dann daraus schließen, jetzt wäre 30 Milligramm besser als 50 oder so.
Genau. Aber dafür ist eben die Voraussetzung, dass die Daten erstmal da sind. Und wir haben ja in der Vergangenheit ja auch sehr viel gemacht im Bereich KI, haben auch relativ viele Sachen publiziert. Kann man auch nachlesen. Und die basieren immer auf klinischen Daten. Und wenn man diese Dinge dann anwenden möchte am Patientenbett, dann ist ja immer das Problem, ne? Die KI-Lösungen, die werden dann gemacht und die haben dann eine super gute Performance. Und dann sagt man, Mensch, jetzt ab morgen gibt es dann nur noch den Dr. KI und es gibt gar keinen Arzt mehr. Dann muss man aber eine Möglichkeit haben, auch da reinzukommen. Und wenn ich alles auf Papier schreibe, dann gibt es diese Möglichkeit einfach nicht.
Aber eure Patienten sind nicht immer bei Bewusstsein, dann wahrscheinlich auf Intensivstation, wenn sie eingeliefert werden. Aber müsste man theoretisch, müssen die dann irgendwas unterschreiben hier?
Müssen sie sowieso.
DSGVO, bitteschön, das ist alles konform hier, oder?
Ja, also erstmal sind natürlich bei solchen KI-Lösungen oder auch bei Datenintegrationslösungen, die sind immer nach Datenschutzvorgaben gestaltet. Mhm. Und man muss auch nicht denken, dass jeder Patient, der auf eine Intensivstation kommt, jetzt bewusstlos ins Krankenhaus kommt. Mhm. Sondern die meisten Patienten kommen ja zu einer OP und haben natürlich vorher auch schon der Datenverarbeitung zugestimmt. Und wenn sie nicht in der Lage sind zuzustimmen, dann gibt es irgendwann einen Prozess, in dem jemand anders dann der Datenverarbeitung zustimmt. Aber diese Datenschutzaspekte stehen für uns immer an erster Stelle, weil man kann einfach heutzutage auch kein System verkaufen, bei dem dieses Thema nicht tiptop geregelt ist.
Wie habt ihr es in den Krankenhäusern, wo ihr es schon gemacht habt, geregelt? Haben die ein eigenes System sich aufgesetzt? Weil die Patientenakte und so, das gibt es ja erst seit kurzem, hat auch nicht jeder und ist auch wahrscheinlich dafür gar nicht geeignet, da 14.000 Datenpunkte pro Patient pro Stunde zu sammeln.
Also die meisten Krankenhäuser haben ihre eigenen Infrastrukturen, die sie betreiben. Die sind dann auch entsprechend gesichert. Und das machen die Krankenhäuser ja seit vielen Jahren. Also in der Regel sind die da ganz gut vorbereitet. Und in den Krankenhäusern, die das nicht haben, dann helfen wir auch, diese Strukturen aufzubauen. Und da gibt es unterschiedliche Ansätze. Mhm. Es gibt sicherlich sowas wie Private Cloud-Lösungen, die teilweise die Krankenhäuser verwenden. Aber es ist eben nicht so, dass die Daten irgendwo bei Google irgendwie gespeichert werden oder so.
Ja. Wie sieht das Ganze physisch aus? Weil das, was wir so noch so gelesen haben, du hast ja den Prototypen quasi selber zusammengelötet.
Ja, das haben wir tatsächlich gemacht. Ja.
Sozusagen, das heißt...
Der war auf ein Stück Parkett festgeklebt.
War da noch so groß wie so ein alter Sandy-Knochen.
Ja, genau. Also das war wirklich abenteuerlich, das Ding. Aber man muss natürlich auch irgendwann erstmal zeigen, dass das auch überhaupt jemand haben will. Ja? Also das muss man erstmal belegen und... Dann haben wir das tatsächlich selber gebaut, selber gelötet und das war wirklich also mehr Klebeband als alles andere. Und dann haben wir das Leuten gezeigt und die meisten Kliniker haben sofort gesagt, das ist genau das, was ich haben will, weil das einfach mein Problem jetzt gerade hier löst. Und deswegen haben wir dann ganz gut Unterstützer auch finden können, die uns dabei geholfen haben, die nächsten Schritte zu gehen, in ein Medizinprodukt zu bauen, zu zertifizieren, das sind ja zugelassene Medizinprodukte, das ist jetzt keine billige Sache und man braucht auch Unterstützer neben Geld. Und da das, glaube ich, die Idee ganz gut war, haben wir dann auch Leute überzeugen können, da mitzumachen.
Seid ihr damit jetzt quasi schon als fertiges Produkt am Markt?
Ja, absolut.
Oder ist es alles noch
nein,
so
absolut. Testphase? Nein, ganz im Gegenteil. Also wir sind sehr schnell am Markt gewesen. Wir sind ja vor der Pandemie gestartet und dann eigentlich in der Pandemie größer geworden. Dann waren unsere Produkte ja plötzlich sehr stark gefragt, gerade der telemedizinische Anteil. Wir haben in der Pandemie dann quasi die ganze erste Produktion in ganz Europa verteilt, weil die Kunden brauchten plötzlich unbedingt Telemedizin.
Ja. Aber da wollte ich nochmal drauf. Was heißt Telemedizin konkret dann bei euch? Weil Telemedizin kenne ich jetzt von, ich gehe in den Videocall mit meinem Arzt.
Genau, aber im Prinzip ist es auch gar nicht so weit davon entfernt. Aber wir reden hier von B2B, Doc-to-Doc Telemedizin. Das heißt also Telemediziner, Ärztinnen und Ärzte beraten sich untereinander. Wir haben ja hohe Spezialisierungsgrade heutzutage, gerade die Intensivmedizin, das ist nicht trivial. Wir haben sehr häufig Fragestellungen zu Infektionen, Fragestellungen zu bestimmten, ich sag mal, schwersten Krankheitsbildern. Mhm. Dann ermöglichen wir halt die Möglichkeit, einfach telemedizinische Netzwerke aufzubauen. Die können dann unter Kliniken untereinander sein. Das ist aber auch so, dass wir mittlerweile die ärztliche Leistung selber mit anbieten. Das heißt, vor Ort haben wir Ärztinnen und Ärzte mit sehr hoher Qualifikation und unsere Kunden können sich das sozusagen mit dazu buchen, dass sie auch eine ärztliche Beratung bekommen. Weil es gibt immer noch ein menschliches Element neben der Daten und KI und so weiter. Das sind einfach Fragestellungen, die muss man von Mensch zu Mensch diskutieren und das ist eine sehr effiziente Methode, auch in der Peripherie die intensivmedizinische Versorgung hochzuhalten.
Da sind wir jetzt ja quasi beim Gesundheitssystem, das will ja gerade Lauterbach ja erreichen. Ne? Wir sind ja viel zu teuer, viel zu kompliziert, haben, sagt man ja auch, zu viele Krankenhäuser. Das ist eine große Diskussion. Ja, lieber größere Krankenhäuser und davon weniger und die hochspezialisiert. Ist das dann die Richtung, die das geht, über Kooperation, der Spezialist sitzt da im Krankenhaus A und kann im Krankenhaus B.
Das ist eine gute Frage. Also wir sind ja keine Gesundheitspolitiker, ne? Aber wir ermöglichen, es wird einfach in Zukunft nicht so sein, dass jede Spezialität in jedem Ort da ist. Und ich glaube, der regionalen Gesundheitsversorgung kommt immer noch eine große Stelle, einen Stellenwert zu. Das hat auch die Corona-Pandemie gezeigt. Es ist eben dann nicht natürlich, dass jeder Patient irgendwie in die nächste Uniklinik fahren kann, sondern die schlagen dort auf, wo sie eben krank sind. Ja? Und das ist unter Umständen vielleicht die Eifel oder ich weiß nicht wo, irgendwo das platte Land. Und deswegen hat die regionale Grundversorgung sicherlich einen ganz, ganz hohen Stellenwert. Aber solche Konzepte wie Telemedizin können halt dazu beitragen, dass die Qualität, die Versorgung innerhalb dieser Krankenhäuser hoch bleibt. Und da hat sich die Telemedizin einfach als extrem effizient herausgestellt, weil wir können einen Arzt, eine Ärztin plötzlich viel stärker verteilen und die Expertise plötzlich in der ganzen Region, zum Beispiel im virtuellen Krankenhaus in Aachen, wurde das bei 200 Krankenhäusern gemacht. Und plötzlich hatten auch kleine Krankenhäuser die Möglichkeit, schwere, komplexe intensivmedizinische Fälle auch mit anderen Kollegen zu besprechen. Mhm. Ja. Und deswegen ist Telemedizin definitiv eine Erfolgsgeschichte und eine Erfolgsgeschichte, die vor allen Dingen auch durch die Pandemie, glaube ich, nochmal einen ganz besonderen Schub bekommen hat.
Deutschland, Digitalisierung ist ja immer ein schwieriges Thema, auch im Gesundheitsbereich. Ihr verkauft ja auch nicht nur in Deutschland, ne? Ist das dann, war da der Bedarf auch so groß, ja, weil es da auch so doof läuft? Oder?
Das läuft gar nicht doof, sondern ich glaube, die Telemedizin ist immer eine sehr gute ergänzende Leistung.
Ich meine jetzt nicht nur Telemedizin, ne? Sondern
ach so,
wirklich,
du meinst
also,
in der Digitalisierung, ja, das läuft
in
vielen Ländern
auch nicht
genauso
so
doof, ja. Okay. Genau.
Es ist kein deutsches, mal einfach auszudrücken.
Ganz genau, ja, es ist kein deutsches Phänomen.
Okay.
Das läuft in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich gut und es gibt welche, die sind sicherlich noch ein Stückchen drunter und es gibt aber auch welche, die sind sehr viele Stückchen drüber.
Wer ist drunter, wer ist drüber?
Ja, also ich glaube, die nordischen Länder sind sehr stark digitalisiert, die Niederlande ist also sicherlich auch sehr stark digitalisiert. Das ist aber auch durch Gesetzesinitiativen früh initiiert worden und da hat man einfach gesagt, wir müssen das machen und es wird zentralisiert beschafft. Es gibt dieses, ich sag mal, diese Föderalität nicht, die wir erleben in Deutschland, wo im Prinzip jeder Einzelne sein Zeug irgendwie beschaffen kann, wie er möchte. Und es gibt sicher auch Länder, in denen war das einfach viele Jahre gar nicht möglich. Ja, das sind also Länder, die vielleicht auch gar nicht die finanzielle Leistungsfähigkeit hatten, sich eine, ich sag mal, digitale Infrastruktur aufzubauen und die jetzt einfach nachziehen. In diesen Ländern sehen wir aber, dass das sehr, sehr schnell passiert und dass dort einfach viel schneller Entscheidungen getroffen werden, als es in Deutschland ist.
In Skandinavien stelle ich mir auch vor, ein paar Gründe hat vermutlich die große Weite, dass da stellenweise
absolut
wirklich in hunderten Kilometern kein Mensch
absolut
wohnt oder die wohnen zwar, aber kein Arzt in der Nähe ist,
genau,
der Zwang einfach viel größer war, ne?
Genau, das sind sicherlich ganz, ganz stark auch geografische Faktoren, aber trotzdem ist es eben eine viel konsequenter, zentralisiert umgesetzte Digitalisierungsstrategie. Und wir haben halt in Deutschland über viele Jahre verpasst, das ganz oben auf die Agenda zu nehmen und zu sagen, wir treffen hier Entscheidungen. Wir sagen zum Beispiel, jedes System, das in einem Krankenhaus installiert wird, muss in der Lage sein, Daten an alle anderen Systeme zu senden.
Ja, aber das wurde einfach nicht gemacht. Das verstehe ich eben nicht. Also wenn ich jetzt nehmen wir ein privat geführtes Krankenhaus oder nicht. Was dahinter stecken Leute, dass die Kosten müssen im Griff erhalten werden, das muss Geld verdienen und so weiter. Also ist man doch gewillt, Systeme anzuschaffen, die irgendwie sinnvoll funktionieren. Da kaufe ich mir 15 Apparate für ein Intensivbett und frage nicht nach, ob ich mit denen vernünftig kommunizieren kann und Daten abrufen kann.
Doch, mittlerweile tut man das, aber ja, es gab eben halt sicher Zeiten, in denen war das nicht so wichtig. Und gerade bei den IT-Systemen, wir reden ja nicht immer nur von Apparaten, aber solche IT-Systeme, diese Hersteller, die muss man auch ein bisschen, sage ich mal, in die richtige Richtung drücken und dann einfach auch mal sagen, wenn ihr bei uns in Deutschland, in Europa verkaufen wollt, dann ist die Voraussetzung, dass ihr euch an internationale Standards haltet. Und das hat man in den USA sehr früh gemacht und hat gesagt, entweder so oder ihr kriegt halt hier kein Business. Mhm. Und das hat man in Deutschland einfach nicht gemacht. Und jetzt hat man ja natürlich 20 Jahre später das Thema, dass wir ganz, ganz häufig einfach Daten in Silos haben. Jedes einzelne System ist ein Silo und nichts passt zusammen. Und Projekte wie elektronische Patientenakte oder zig Projekte, die daran hängen, scheitern daran, dass die Daten einfach nicht an der Stelle sind, wo sie eigentlich sein sollen.
Ja,
und auch nicht konsistent sind.
Genau. Wie ist denn so die Lebenszeit von solchen Geräten?
Also, von unseren Geräten oder von?
Also von rund um so einem Intensivbett. Also
lang. Die Geräte sind ja mittlerweile von sehr, sehr hoher Qualität. Also das sind keine Wegwerfgeräte. Und also das
ist über 20 Jahre.
20 Jahre bestimmt, ja. Mhm. Und also es hängt davon ab, wie hoch der Innovationszyklus ist, ganz bestimmt. Aber es ist schon so, dass Geräte jetzt nicht angeschafft werden im Jahrestakt, einfach weil es jetzt ein schöneres gibt, sondern Krankenhäuser sind unter hohem finanziellen Druck. Und jedes Investment muss sehr gut überlegt sein. Und auch ein Investment in Digitalisierung muss gut überlegt sein. Und wir haben ja mit dem Krankenhaus-Zukunftsgesetz, das Spahn damals auf den Weg gebracht hat, auch sehr viel Geld in den Markt geworfen und auch in diesen Digitalisierungsbereich geworfen. Aber es muss dann halt auch umgesetzt werden. Und Geld alleine ist dann halt oft auch nicht ausreichend.
Also konnte man den Herstellern nicht unbedingt einen Vorwurf machen, in dem Sinne, A, hatten sie nicht den Druck. Und B, vermute ich jetzt einfach, wurde das zentral genehmigt, sagen wir mal, Messgerät ABC, das musste ja für die Klinik, da musste alles zugelassen werden und dann gab es wahrscheinlich ein zentrales Amt, was das genehmigt hat. Also hat man nur eins gebaut.
Also sagen wir so, es wurde zumindest nicht konsequent umgesetzt. Ja, also du konntest oder kannst im Prinzip, ich glaube, der Markt nimmt das nicht mehr an, aber du könntest heutzutage Systeme, IT-Systeme konstruieren, deren Daten in keiner Weise im Austausch mit anderen Systemen stehen. Die Kunden wollen das aber nicht mehr. Die Krankenhäuser haben verstanden, dass in den Daten ein unheimlicher Wert auch steckt. Und deswegen, das ist auch das, was viele unserer Kunden auch antreibt, Krankenhauskunden, zum Beispiel rauszufinden, wie sind Trends in meinen Daten. Ich möchte wissen, wie viele Corona-Patienten hatte ich denn eigentlich letzte Woche? Wie viel Verbrauchsmaterialien habe ich? Wie viel muss ich einkaufen? Also Dinge, die völlig normal sind für eine Warenwirtschaft, für einen, ich sag mal, einen E-Commerce oder auch einen einfachen Tante-Emma-Laden, sind für Krankenhäuser ganz gar nicht normal. Ja? Mhm. Und eben halt diese dezidierte Planung auf Patientenbasis, das ist ja nur dann möglich, wenn ich überhaupt eine Grundlage dafür habe. Mhm. Ja? Und da stehen wir bei sehr vielen dieser Projekte noch ganz schön am Anfang.
Warum der Fokus auf Intensivstationen?
Naja, erstmal muss man ja ein bisschen das machen, was man kann. Man kann ja, ich bin ja kein Orthopäde oder Kinderarzt, sondern ich habe Intensivmedizin gelernt. Aber Intensivmedizin ist vor allen Dingen auch die datendichteste Intensivmedizin. Das heißt also, der Bereich im Krankenhaus, in dem einfach super viel Daten entstehen, verarbeitet und wo auch verbesserte Systeme auch einen unheimlich hohen Effekt haben. Also es gibt sicher Bereiche, in denen hat das nicht so einen durchschlagenden Effekt, wie eben so ein System auf der Intensivstation. Und man muss dazu sagen, Intensivmedizin ist auch der kosten- und umsatzstärkste Bereich des Krankenhauses. Das heißt also, Krankenhäuser verlieren Geld oder gewinnen Geld in der Intensivmedizin. Und von daher ist es, wir sind ja auch ein Wirtschaftsunternehmen, auch davon natürlich abhängig, ob man bereit ist, dort zu investieren.
Jetzt haben wir hier den Fachmann da sitzen. Wir hatten mal vor Monaten auch mal das Thema, wäre es denkbar, du sprachst gerade an, Intensivmedizin ist sehr teuer. Die Menschen liegen, ja, da liegen auch häufiger ältere Menschen. Das war mal die Idee, wenn wir den älteren Menschen so ab 65 aufwärts anbieten, sie können umsonst wohnen, wenn sie zulassen, dass sie sich mit Sensoren ausstatten in ihrem Zuhause. Also mit allen möglichen Kram, Fallsensoren und hier auch Atemsensoren und so weiter, um früher festzustellen, bevor sie einen Herzinfarkt oder irgendwas kriegen. Also würde das erheblich Kosten sparen, wenn man die Leute, wenn man früher merken würde, bevor was kommt? Also wäre das denkbar als Ansatz zu sagen, das ist so teuer, das Intensivmedizinische, dass man da unheimlich viel Geld sparen würde?
Also ich fühle mich jetzt nicht zu diesem, ich sag mal, präklinischen Anwendungsfall so äußern, dass ich jetzt sagen könnte, ob das jetzt die Miete wieder herausholen würde, weiß ich jetzt nicht. Ja. Aber diese Prädiktion ist ein ganz wichtiger Faktor. Wir haben ja heutzutage, besteht ein, wenn man sich so den Datenfingerabdruck eines Patienten oder überhaupt eines Menschen anguckt, dann ist dieser ja viel mehr als nur die 8 Stunden Vitaldaten, die der auf der Intensivstation hat, sondern der hat vorher schon Milliarden an Datenpunkten produziert. Der hat vielleicht, war ich regelmäßig joggen oder auch nicht, der hat Bewegungsdaten, der hat Genomdaten, der hat Mikrobiomdaten. Also der hat ganz, ganz viele Dinge eigentlich, die ihn ausmachen. Und je dichter und je besser dieses Bild ist, desto besser verstehen wir auch, wie sich der individuelle Patient auf der Intensivstation verhalten wird. Oder nicht nur auf der Intensivstation, sondern wir können auch das Risiko für Krankheiten natürlich viel besser abschätzen, wenn wir diese Daten am Ende vorliegen haben. Und natürlich ist es so, wenn ich jetzt ein 40-jährigen Sportler, der sich das Bein gebrochen hat auf der Intensivstation habe, oder einen 80-jährigen Sportler, der sich das Bein gebrochen hat, da steckt in den Daten steckt natürlich schon ganz viel Information, die mir auch Aussagen über die Prognosen machen. Deswegen der prädiktive Wert ist ein ganz wichtiger Faktor, der immer stärker auch in den Vordergrund rücken wird, dass wir einfach bessere Risikostratifizierung machen und auch sagen können, pass mal auf, mit der Konstellation bist du vielleicht in dem einen oder anderen Krankenhaus vielleicht nicht so gut aufgehoben, sondern das muss vielleicht an einer Spezialklinik behandelt werden.
Du hast eben gesagt, Intensivmedizin ist auch am lukrativsten am Ende. Ihr seid ein Wirtschaftsunternehmen. Wie konkret verdient ihr dann ihr Geld? Also euer Geld?
Wir verdienen unser Geld über den Verkauf unserer Systeme und Lizenzgebühren und so weiter. Genau. Aber die Krankenhäuser verdienen das, also wir haben ein pauschalisiertes Abrechnungssystem in Deutschland. Das heißt, es gibt eine Summe X pro Patient pro Tag. Mhm. Das hat den Vorteil, dass sich das Ganze sehr viel leichter abrechnen lässt. Aber auf der anderen Seite ist das eben halt auch der Punkt, wenn du Geld sparst, also wenn du dein Personal zum Beispiel effizient einsetzt. Und es gibt einen Minimalschlüssel, keine Frage, aber je effizienter du deine Station belegst und ausnutzt und je besser zum Beispiel deinen Wareneinkauf machst und so weiter, desto weniger gibst du auch unnötiges Geld aus. Und da können die Kunden dann sparen. Und das ist dann auch der Grund, warum sie am Ende so ein System kaufen. Und es gibt natürlich noch sekundäre Effekte, wie zum Beispiel eben die Verbesserung der Versorgungsqualität, was für die Krankenhäuser natürlich auch unheimlich wichtig ist.
Ja, eure Website ist auch mit Clinomic.ai.
Ja.
Ist dann zukünftig mal so gedacht, jetzt mit den ganzen Sprachmodellen und so, ist ja viel Bewegung drin. Kann es mal irgendwann sein, der Arzt geht nur ans Bett und redet mit dem System, wie steht's um den Patienten X, und dann sagt er, ja, dem geht's ganz gut, aber vor 12 Stunden gab's das und jenes und guck doch genau, mal hier genau. So ein bisschen.
Ja, also ich hoffe nicht, dass irgendwann der Arzt nur noch mit einem Computersystem redet. Ja. Da geht das natürlich hin. Und je mehr Daten und je dichter die Daten auch sind, desto besser sind eben halt auch, ich sag mal, Vergleiche mit ähnlichen Patienten. Desto besser verstehen wir auch, wie sich ein Patient in der Zukunft verhalten wird. Aber ich hoffe ehrlich gesagt nicht, dass der Arzt in Zukunft sich eben mit, ich sag mal, Alexa with a PhD unterhält ausschließlich, sondern dass der Arzt in Zukunft halt auch Zeit hat, sich wieder mit dem Patienten auseinanderzusetzen. Weil, wenn man mal ehrlich ist, es gibt niemanden, kein KI-System auf der Welt, kein Computer, der am Patientenbett von einem sterbenden Patienten sitzt. Das wird es nicht geben. Und ich glaube, wenn wir dahin kommen, dass das wieder möglich ist, dass man sich wirklich mit dem Patienten auseinandersetzen kann, dann ist die Mission eigentlich erfüllt.
Das meine ich ja, das war ja meine Intention dahinter, zu sagen, der Arzt soll sich ja nicht mehr damit beschäftigen, die Daten zu analysieren. Das kann ja das System selbst machen.
Absolut.
Und ihm sagen, Absolut. Der hatte vor 12 Stunden das und das, guckt doch mal. Und dann kann er mit dem natürlich reden. Natürlich denke ich mir auch nicht, dass der nicht mit dem Patienten mehr redet. Aber ich habe jetzt auch gelesen, eine KI hätte angeblich das anhand der, wie der Patient spricht, schon feststellen können, Demenz oder nee, irgendeine Krankheit war es, ja. Es gibt so unheimlich viele Entwicklungen in dem Bereich,
absolut.
Da soll man ja nichts ausschließen wahrscheinlich.
Absolut, nein, ganz im Gegenteil. Unser System ist gestaltet als Plattform, als offene Plattform, in dem halt auch Innovation stattfinden kann. Wir sagen immer gern so, das iPhone für die Intensivstation. Da wir Zugriff auf alle Daten haben, da die dort vorliegen, konsistent, kann alles, was passieren kann in den nächsten Jahren, eben halt auch bei uns stattfinden. Und das ist ganz wichtig, dass man eben sagt, wir bleiben offen, es wird Neues geben, es wird sich in 5 Jahren vielleicht unser Leben ganz anders verhalten. Und was das Medizinische angeht, hoffen wir, dass das alles auf Mona stattfinden wird.
Das ist doch ein gutes Schlusswort.
Danke.
Danke, Leon.
Ich habe zu danken.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.